Willkommen bei Liebe trägt, dem Podcast für Eltern, die ihre Kinder kitafrei und bedürfnisorientiert begleiten. Ich bin Eva Henrizi und von mir erfährst du alles, was es braucht, um mit deinem Kind ohne Fremdbetreuung voller Leichtigkeit durch den Alltag zu gehen, tragende Strukturen im Innen wie im Außen aufzubauen, Elternkompetenz zu entwickeln und Balance im Leben zu finden. Hallo, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge vom Liebe trägt Podcast. Und heute mit dem Thema, brauchen Kinder andere Kinder? Und im Schwerpunkt möchte ich auf Kinder unter 3 Jahren schauen, um diese Frage zu beantworten. Ich finde, diese Frage ist nicht einfach mit Ja oder Nein zu beantworten. Und ich finde, sie ist ein bisschen komplexer, weshalb ich heute auch auf verschiedene Aspekte eingehen möchte, die ich einfach wichtig finde zu wissen, wenn wir uns über diese Frage unterhalten. Und zwar zum einen möchte ich einmal schauen auf das natürliche Aufwachsen des Menschen und einen Blick in die indigenen Kulturen werfen. Also was wir von unseren Genen her, von der Evolutionsbiologie eigentlich mitbekommen haben, wie wir als Menschen ideal aufwachsen und uns ideal entfalten. Und ja, zum anderen möchte ich aber auch auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern unter 3 Jahren einmal schauen, wie man da die Prioritäten ansehen kann, was besonders wichtig eben ist in dieser Zeit. Und zum Schluss auch nochmal drauf gucken, welche Bedingungen wir als Familie eigentlich vorfinden. Da können wir ja auch ganz unterschiedlich sozial eingebunden sein, über unterschiedliche Ressourcen und Möglichkeiten verfügen, die es dann vielleicht auch nochmal ja, wichtiger oder nicht ganz so wichtig werden lassen, unseren Kindern eben andere Kinderkontakte dann nochmal explizit bereitzustellen oder eben auch nicht. Genau, starten wir mit dem natürlichen Aufwachsen. Also da beziehe ich mich auf die Bücher von zum einen der John Liedloff, die Auf der Suche nach dem verlorenen Glück geschrieben hat. Ich glaube, es war in den 60ern, wo sie in Südamerika Stämme besucht hat und über längere Zeit mit den indigenen Völkern gelebt hat und hier viele Beobachtungen gemacht hat, wie ja, Kinder aufwachsen, wie Menschen aufwachsen, die Zivilisationskrankheiten und auch psychische Erkrankungen wie Depressionen nicht kennen in ihren Gemeinschaften. Und zum anderen auch auf das Buch von Michaeline Dukleff, Kindern mehr zutrauen, die auch 3 indigene Kulturen besucht, oder sie hat, glaube ich, sogar mehrere besucht, aber 3 in ihrem Buch vorstellt und auch mit ihrer kleinen Tochter über mehrere Wochen bei denen jeweils gelebt hat. Zum einen bei Inuit, zum anderen bei einem Stamm in Afrika und auch bei einer Familie der Maya in der Nähe von Mexiko. Genau. Und auch in dem Buch von Gerald Hüther und Renz Polster, Wie Kinder heute wachsen, habe ich auch einige Hinweise gefunden auf ja, gute Bedingungen für Kinder, um sich gut entfalten zu können. Und ja, schaut man zu den indigenen Kulturen, wird erstmal deutlich, dass ja immer dieses Dorf oder der Stamm oder die Sippe vorhanden ist, wo Menschen einfach in allen Altersbereichen abgebildet werden. Also von fast gleichaltrigen Babys bis hin zum Kreis ist meistens jedes Alter vertreten und auch finden tatsächlich viele Kontakte auch mit diesen unterschiedlichen Menschen statt. Und so können sich natürlich Kinder von Anfang an als ja, soziales Wesen erfahren und auch in der Interaktion mit verschiedenen Menschen erfahren und auch lernen, dass andere Menschen anders mit einem umgehen, vielleicht anders mit einem sprechen. Man selbst eine verschiedene Wirkung hat auf unterschiedliche Menschen. Und auch die anderen Kinder oftmals in indigenen Kulturen eine ganz besondere Rolle bei der Begleitung der anderen Kinder spielen. Und so gibt es indigene Kulturen, wo also wirklich die Kinder schon Profis sind im Begleiten und ja, Stillen der Bedürfnisse von Babys. Das heißt, die kleineren an die Hand zu nehmen und zu schauen, dass deren Bedürfnisse erfüllt werden und die auch einzubinden in den eigenen Alltag als Kind, in manchen Stämmen wirklich eine Hauptaufgabe auch ist der Kinder. Und ja, hier natürlich auch für die kleineren Kinder ganz viel Orientierung stattfindet, weil besonders die anderen Kinder, die so ein paar Jahre voraus sind, zeigen dem Kind ja genau auf, was werde ich als nächstes erreichen? Was sind meine nächsten Schritte? Ja, was kommt als nächstes? Das heißt, die größte Orientierung für Kinder findet eigentlich an anderen Kindern statt, die ein bisschen voraus sind. Und im Idealfall, wie oft in indigenen Kulturen, sind eben die Kinder bereits sehr geschult, die Kleineren mit einzubinden, an die Hand zu nehmen, Vorbild zu sein und aber auch an den Aufgaben teilhaben zu lassen, da ja meistens auch die Kinder eben schon Aufgaben haben, wie Essenszubereitung oder etwas zu sammeln oder eben im Haushalt zu helfen, was auch immer ansteht. Ja, und die Kleinen da eben den ganzen Tag mehr oder weniger dabei sind. Und ja, das kann man schon als Faktoren sehen, die es einfach begünstigen, von klein an viel Sozialsinn auch zu entwickeln. Zum einen durch die Orientierung und das Lernen, wie mich ein größeres Kind eben sozial an die Hand nimmt und mit einbindet und mir auch meine Aufgaben zeigt. Also da nochmal viel Orientierung und Learning und zum anderen eben auch diese vielen sozialen Kontakte, das Learning bereit haben. Andere Menschen reagieren unterschiedlich und ich bekomme vor allem auch von anderen Menschen einfach Grenzen gesetzt oder gezeigt, wie es funktioniert. Und ja, ich habe hier eine große Bandbreite an Menschen, von denen ich lerne, anstatt eben nur zwei Elternteile als Kernfamilie. Ja, und der Gerald Hüther beschreibt es auch sehr schön, dass er das auch als sehr gesundes Umfeld empfindet, wie es oft in den Dörfern früher auch noch praktiziert wurde, dass die Kinder einfach, entweder waren sie zum Teil nicht in der Schule oder dann nach der Schule und die gingen halt auch nur bis irgendwie mittags um 12, dann wirklich große Kindergruppen zusammen gespielt haben und sich frei draußen bewegt haben, wo also auch von ganz kleinen schon, ich nehme jetzt mal an, so ab 3, alle Altersbereiche dabei waren, ja, und da wirklich so Dynamiken auch entstanden sind, dass auch die Kleinen schon was zum Spiel beitragen, eben was zu dem sie in der Lage sind und die Größeren eben auch ihre Spiele machen, aber hier ja nicht wirklich Ausgrenzung stattgefunden hat, sondern alle zusammen durch die Natur auch getobt sind und da wenig so Regulation oder Eingriffe in diesen Zeiträumen dann von außen stattgefunden hat. Also die Kinder da wirklich auch unter sich waren täglich für mehrere Stunden und er das auch selbst noch so erlebt hat und auch als sehr, sehr natürlich und heilsam empfindet und das natürlich heute in der Form eigentlich kaum noch stattfindet, so bei uns, wie wir jetzt hier in unserer westlichen Gesellschaft leben. Und da sind auf jeden Fall, denke ich, schon einige Hinweise dabei, was ein natürliches Aufwachsen beinhalten könnte. Was jetzt auf der einen Seite total viel Druck ausüben kann, ja, uns Eltern das irgendwie bereitzustellen, was einfach nicht möglich ist, vielerorts. Und doch auch immer mehr Eltern, muss man sagen, auch wirklich versuchen, diese Räume zu kreieren für ihre Kinder, Gruppen zu bilden, wo sich eben die Eltern treffen, wo die Kinder miteinander sein können. Oftmals ist der Wunsch, gemischtaltrige Gruppen zu machen. Und da gibt es auf jeden Fall eine Bewegung, die sich auch wieder mehr in diese Richtung bewegt, um einfach ja unseren Kindern diesen sozialen Raum, diese soziale Einbindung zu ermöglichen, um da auch sich selbst vielfältig erfahren zu können, ne, und auch soziale Kompetenzen zu sammeln. So, und da muss man ganz klar sagen, jetzt wenn wir schauen auf eine frühe Fremdbetreuung, dass erstens mal meistens die Kinder mit Gleichaltrigen zusammen sind, wo man sagen kann, das ist in keiner Weise kommt es eben dem natürlichen sozialen Gefüge gleich. Weil hier Kinder müssen sich orientieren. Sie können gar nicht, gerade jetzt kleine Kinder, ich spreche heute vor allem über Kinder unter 3. Kinder können gar nicht durch die Welt laufen, ohne sich zu orientieren. Und das heißt, in diesem Fall jetzt mit 1, 2 oder 3 in die Kita oder in die Krippe zu gehen, heißt, es findet schon auch in diesem Alter Orientierung dann an den anderen Kindern statt, die aber auf dem gleichen Level sind. Und das heißt, die keine wirkliche Orientierung bieten nach vorne hin. Was kommt als nächstes? Ja, was sind meine nächsten Schritte? Das ist schon mal das eine. Das andere, dass wenn wir bei unseren kleinen Kindern zum Beispiel auf dem Spielplatz beobachten, wie unser Einjähriger oder auch unsere Zweijährige mit großen Augen total interessiert eben auf die anderen, auf die größeren Kinder schaut, auch wir Eltern eben immer dabei sind. Und das Bedürfnis nach Sicherheit, was also noch viel höher anzusehen ist als jetzt die Orientierung an anderen Kindern. Orientierung ist auch ein Teil des Bedürfnisses nach Sicherheit. Aber der sichere Hafen, die Eltern dabei sind, ist natürlich das Bedürfnis erfüllt, ja. Und das Kind fühlt sich sicher und kann aus dieser Sicherheit heraus in die Exploration und Neugier gehen. Und nimmt man in der gleichen Situation die Eltern weg, würde die Situation eben ganz anders aussehen, dass sich die Kinder eben nicht mehr mit großer Neugier den anderen Kindern zuwenden, sondern vielmehr erstmal auf der Suche sind nach den Eltern und nach dem sicheren Hafen, bevor man überhaupt die Welt entdecken geht. Und klar, jetzt kann man natürlich sagen, okay, sie haben dann irgendwann in der Kita auch eben die Erzieher als sicheren Hafen. Aber da spreche ich an anderer Stelle auch nochmal drüber, dass natürlich die so eine frühe Ablösung mit viel Traumatisierung in den meisten Fällen verbunden ist und die Stresslevel in den Kitas da eine andere Sprache sprechen und auch die Konstanz und die Bestreuungsschlüssel eben nicht darauf hindeuten, dass Kinder gerade in den frühen Betreuungseinrichtungen auch eine adäquate Bindung und Bezugsperson haben, um eben dieses Bedürfnis auch nach Sicherheit, Verbundenheit, Geborgenheit gesehen werden, erfüllen zu können. Und ja, dass wir also hier eine durchaus eine naturgegebene Orientierung an anderen Kindern haben, die wir aber so in unserer Lebensform oftmals nicht wiederfinden und auch nicht wiederfinden eben in einer Kita, ja, wo Gleichaltrige zusammen sind und ja, schwierige Personalschlüssel auch vor Ort sind. Und ja, aber es kann auf jeden Fall einen Hinweis geben für uns auch, dass es wichtig ist, Räume zu kreieren, in denen wir auch als Eltern, als Familie mit anderen Menschen in Kontakt sind. Und ja, zum natürlichen Aufwachsen kann man schon auch sagen, dass wir natürlich an vielen Stellen nicht mehr dem entsprechen, so wie wir leben, wie es eigentlich mal von der Natur vorgesehen war und wie auch unsere Gene nach wie vor und unsere ja, biologischen Anlagen ausgerichtet sind, nämlich dass wir hochsoziale Wesen sind, als Mensch gar nicht da wären, wo wir heute sind, wenn wir nicht immer in Gruppen, Stämmen, Großfamilien und Sippen gelebt hätten, wo wir uns eben gegenseitig ne, die Aufgaben geteilt haben, unterstützt haben, geholfen haben, die Kinder zu begleiten, Essen heranzuschaffen und in Sicherheit zu leben. Und ja, das kann auf der einen Seite großen Druck ausüben, aber es kann auch einfach die Chance sein zu sehen, okay, wo gibt es Stellen, wo wir noch Potenzial haben, ja, wo wir einfach vielleicht noch Räume schaffen können, um eben Kontakte zu ermöglichen, die uns gut tun als Familie, sowohl uns Eltern als auch den Kindern. Und ja, hier ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass es vor allem auf die gleichbleibenden Kontakte ankommt. Also, dass wenn wir jede Woche in einer Gruppe sind, wo immer andere Leute kommen und immer andere Kinder dabei sind, das jetzt nicht unbedingt förderlich ist, um dieses Sicherheitsgefühl auch bei unseren Kindern herzustellen, ne, um Vertrauen und Bezug aufzubauen. Denn gerade wenn die Kinder dann auch ein bisschen größer werden, die folgen eben nur, wenn auch Bindung besteht, ja, Bindung und Beziehung, und dann folgen sie eben auch und lernen auch dadurch. Und das entsteht natürlich nicht, wenn es immer fremde Menschen sind. Das heißt, im Idealfall ist man in Gruppen unterwegs oder trifft Menschen, Freundeskreis, Familie oder Eltern-Kind-Gruppen, wo auch dann regelmäßig die gleichen Menschen getroffen werden, so dass einfach für die Kinder auch ein Bezug und eine Beziehung entsteht und ja, das auch einfach so als familiär wahrgenommen wird. Ja, und dann gibt's aber, finde ich, gerade jetzt in Bezug auf die frühe Fremdbetreuung unter 3 und besonders unter 2 auch noch ganz wichtige Hinweise eben aus der Entwicklungspsychologie, auch aus der Hirnforschung und aus der Bindungsforschung, wo wir vor allem sehen, dass in den ersten 3 Lebensjahren die Bindung so wichtig ist, die Qualität der Bindung, die Kinder zu ihren primären Bindungspersonen haben. Meistens sind es die Eltern. Ja, es müssen nicht immer die Eltern sein, aber es sind meistens die Eltern. Dass diese Qualität, also ob ich in einer sicheren, verlässlichen Bindung bin mit meinen Eltern oder meiner Mama und dem Papa, wo einfach die Bedürfnisse des Kleinkinds adäquat, das heißt verlässlich und auch angemessen erfüllt werden. Und das muss nicht heißen, dass wir das immer als Eltern perfekt machen müssen. Ja, also auch gerade, wenn die Kinder so klein sind und wir Eltern manchmal nicht wissen, was jetzt los ist und was wir am besten machen. Es ist auch schon wichtig, die Zugewandtheit zu zeigen und den Einsatz zu zeigen. Ich bin für dich da und ich versuche rauszufinden, ja, was dir fehlt oder was es ist, was du jetzt brauchst, weil das auch schon von den Kindern eben wahrgenommen und gespürt wird. Da kümmert sich jemand, ja, meine Mama, mein Papa. Die kümmern sich und die sind für mich da, auch wenn man nicht immer das Richtige sofort trifft. Ja, da gibt es das Konzept von Good Enough Parents, wo auch klar gesagt wird, es geht nicht darum, perfekt zu sein oder die besten Eltern, sondern gut genug zu sein. Ja, also unsere Liebe und der Wunsch und Versuch eben adäquat, verlässlich und zeitnah auf unsere Kinder einzugehen und ihnen Präsenz und Liebe zu schenken, dass das ist, was unsere Kinder brauchen. Und perfekt ist ohnehin keiner, gerade in der Elternschaft. Und eben diese Qualität der Bindung, auch die Verlässlichkeit, ne, also gibt es immer wieder Zeiträume, wo primäre Bindungspersonen länger weg sind oder eben nicht, einen großen Einfluss darauf hat, wie nachher mein physischer Körper, also wirklich mein biologisches System, mit Stress umgehen kann. Und zwar für mein ganzes weiteres Leben. Es ist nur ein Beispiel, es gibt noch andere Beispiele in dieser Art, dass zum Beispiel diese verlässliche und sichere Bindung dazu führt, dass später mehr Enzyme hergestellt werden, die zum Beispiel die Stresshormone abbauen. Und wenn ich eine ambivalente oder eine unsichere Bindung als Kleinkind erlebt habe, wo es eben oft zu Beziehungs- oder Bindungsabbrüchen kam oder längere Zeiträume, Eltern nicht da oder nicht adäquat auf meine Bedürfnisse als Baby und Kleinkind eingegangen wurde, werden zum Beispiel weniger, im ganzen weiteren Leben weniger dieser Enzyme gebildet, wodurch also die Stresshormone länger und intensiver im Körper wirken. Und das ist, wie gesagt, nur ein Beispiel. Es gibt noch andere solcher biologischer Mechanismen, die also schon zeigen, wie diese Qualität der Bindung nachher auch darüber entscheidet, wie krankheitsanfällig wir tatsächlich sind. Ja, denn ein Organismus, der mit Stress weniger gut umgehen kann, ist natürlich auch vulnerabler, also viel anfälliger und offener für andere Erkrankungen, die das wiederum nach sich zieht. Ja, und dann gibt es den Professor Alan Shore, das ist ein US-Amerikaner, der, ich glaube, an der Kalifornischen Universität auch lehrt und der da auch sehr viel gerade kombiniert, ja, aus Hirnforschung und Bindungsforschung und ja, der auch, also das ist wissenschaftlich auch eben nachgewiesen, viele eben dieser, ja, auch die Veränderungen am Kortex, ja, dass hier also auch im Gehirn bestimmte Bereiche sich besser entwickeln, wenn man eben in dieser guten und sicheren Bindungen in den ersten 2-3 Jahren unterwegs ist und mit einer ja weniger ausgeprägten oder ich sag mal, wo es dann eine schlechtere Entwicklung im Gehirn gibt, die ganz klar in Zusammenhang eben auch steht mit unsicheren und ambivalenten Bindungsmustern in der Anfangszeit. Krankheiten in Verbindung gebracht werden können, wie eben Herzinfarkt, Arteriosklerose, Übergewicht, psychische Erkrankungen, Depression, Angststörung. Also diese ganze Palette, ja, von unseren Zivilisationskrankheiten, die wir heute so kennen, in Verbindung gebracht werden kann mit eben schlechteren Hirnentwicklungen. Ich gehe jetzt nicht zu sehr in die Details, die daraus eben folgen können oder in Korrelation stehen. Das heißt, es kann natürlich auch negative Entwicklungen geben, trotz einer sicheren Bindung, ja, aufgrund anderer Ursachen. Aber wenn es eben diese unsicheren Bindungen gab, man eine klare Verbindung gefunden hat zu negativen Entwicklungen, die sich dann später eben in solchen Krankheiten niederschlagen können. Und das darf man sich halt schon mal vor Augen führen. Das war jetzt nur die physische Ebene, welchen immensen Einfluss ja unsere Bindung zu unseren Kindern in den ersten 2-3 Lebensjahren auf ihr gesamtes weiteres Leben hat. Weil man eben später, als dann, ne, Teenager, Erwachsene etc. Vor allem nur noch lernen kann, mit der Erstreaktion des Körpers umzugehen, ja, und wie wir eben mit unserem Stress und unseren, ja, vielleicht auch tief sitzenden Gefühlen, die wir nie richtig gelernt haben, zu verarbeiten, die auch immer wieder angetriggert werden können, ne, und dann immer wieder in solchen körperlichen Stressmomenten sind und dann eben lernen müssen, damit umzugehen, anstatt nicht auf einer Basis zu sein, wo wir von Anfang an keine so starken körperlichen Stressreaktionen haben, sondern weniger Stress haben in den gleichen Situationen, beziehungsweise den Stress viel schneller und besser auch wieder regulieren können. Ja, so, und hier eine ganz andere Basis für unser Leben haben, als wenn wir eben immer mit diesen sehr starken Erstreaktionen konfrontiert werden. Und daraus ergeben sich ja dann auch als Erwachsene ganz viele Muster, ganz viele Verhaltensmuster, um natürlich diesen Stress und diesen Schmerz oder diese Gefühle, die wir nie richtig gelernt haben, zu verarbeiten, zu deckeln, ja, dass wir also an vielen Stellen sehr blockiert sind und oft nicht in den Fluss richtig kommen, die Verbindung zu uns selbst auch nicht richtig, ja, oftmals erst wieder neu lernen müssen. Ja, das auch zurückzuführen ist auf unsere Bindungsqualität in der ersten Lebenszeit. Und das, kann man sagen, übertrifft natürlich die Bedeutung von, okay, mein Kind orientiert sich jetzt an anderen Kindern, was ja ohnehin in einer gleichaltrigen Umgebung nicht wirklich gegeben ist. Und ja, das war jetzt die physische Seite. Dann gibt es natürlich auch die Affektregulation, ne? Dass Kinder unter 18 Monaten zum Beispiel überhaupt nicht in der Lage sind, also sie können es in keinster Weise ihre eigenen Affekte bzw. Gefühle selbst zu regulieren. Sie sind auf Körperkontakt, Stimme, auf den Arm nehmen, Regulation durch die primären Bindungspersonen angewiesen. Das können natürlich auch andere Personen übernehmen, zu denen eine Beziehung oder eine Bindung entsteht. Aber dass das eben mit diesem großen Trauma der Trennung erstmal, ja, gerade so im ersten, zweiten Lebensjahr, wenn es um die frühe Fremdbetreuung geht, einhergeht und danach eben auch viele Stressoren in der Kita vorliegen, eben Geräuschpegel, viele Kinder, wenig Erzieher, dann eben ja keine Bindungsperson, die wirklich adäquat und zeitnah reagieren kann, einfach weil sie für 5 Kinder oder mehr oder 10 verantwortlich ist. Und ja, also hier die Affektregulation, gerade unter 18 Lebensmonaten, wirklich essentiell darauf angewiesen ist, dass die Bindungspersonen, die primären oder eben auch Familie, ja, die auch zur Familie gehört, das ist ja für Kinder, die Kinder spüren ganz stark, wie hoch das Vertrauen ist, ja, wie oft man Menschen auch begegnet, sind sie Teil der Familie, ist da ein Vertrauen da von den Eltern her, ne, sind es einfach Bezugspersonen, die können natürlich dann auch das Kind auf den Arm nehmen und trösten. Aber es ist einfach sehr stark darauf angewiesen. Und deswegen sprechen auch einige Experten, Kinderärzte, Menschen, die sich gerade mit diesen Themen seit ihr Leben lang auseinandersetzen, darum forschen, zum Teil auch zusätzlich noch Therapeuten sind, wie zum Beispiel Professor Dr. Eva Rass, die auch gute Bücher geschrieben hat, oder der Kinderarzt Dr. Böhm. Ja, sprechen davon, dass es unethisch ist und gegen die Menschenrechte verstößt, Kinder unter 18 Monaten in eine Fremdbetreuung zu geben. Also das darf man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Sicher gibt es hier Möglichkeiten, auch mit Tagesmüttern, die ganz wenig Kinder nehmen und wo man gute, lange, entspannte Eingewöhnungen macht. Ne? Das gibt sicher viele Fälle, wo man das stark abmildern kann, aber das ist halt nicht die Regel und nicht die gängige Praxis bisher. Und auch über 18 Monaten heißt es nicht, dass die Kinder jetzt plötzlich all ihre Gefühle selbst regulieren können, sondern sie treten ab da nach und nach in diesen Prozess ein, eben auch immer mehr ihre Gefühle selbst zu regulieren können, und zwar anhand dessen, wie sie es zunächst von außen erfahren haben. Das heißt, die Erfahrung von außen, wie sie getröstet wurden und gehalten wurden, ne, in den Arm genommen wurden von eben ihren Eltern oder primären Bezugspersonen, auch nachher integriert wird und nach innen übernommen wird, dass sie dann auch selber von innen eben so mit sich umgehen können. Und dieser Prozess, die eigenen Gefühle selbst zu regulieren, der zieht sich noch bis zum 7. Lebensjahr und darüber hinaus. Und viele von uns sind auch irgendwann stecken geblieben. Das heißt, wir haben gar nicht diese vollende Reifung erlebt, wirklich mit unseren Gefühlen, mit allen Gefühlen, Wut, Scham, Trauer, in einen guten Kontakt und in eine Selbstregulation zu finden, sodass hier also viele Erwachsene eben auch noch auf einem Level emotional von ja, Kindern, Kleinkindern, Kindern umherlaufen und natürlich auch die, ne, Therapiepraxen etc. über und über voll sind bei uns. Und es aber hier schon den Prozess der sogenannten Nachbeälterung gibt. Das heißt, wir können auch als Erwachsene eben noch lernen, innerlich mit unseren Gefühlen so umzugehen, ja, wie wir das als Kinder gebraucht hätten, um auch auszureifen, ja, um wirklich dahin zu kommen, okay, wir können eben mit allen Gefühlen gut und konstruktiv umgehen, wir können es zulassen, wir können es durchs System fließen lassen und können sie dadurch auch wieder loslassen, um dann bereit für die nächste Erfahrung zu sein. Und da braucht es in der Regel einen anderen Menschen, eine Beziehung, eine Verbindung, sei es ein Therapeut, ein Berater, aber es kann natürlich auch im Freundeskreis Menschen geben, mit denen man da gute Gespräche führen kann und Mitgefühl und da sein dürfen, sich zeigen dürfen, gesehen werden, können hier also sehr wirksam sein, um da mit sich selbst in Kontakt zu kommen und diesen inneren Raum des Mitgefühls und des Daseinlassens eben für die Affekte zu kreieren und zu lernen auch tatsächlich. Ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs, ne, wie sich das auch dann fürs spätere Leben auswirkt. Und ja, also die Gefühlsregulation, ne, das ist auf jeden Fall was, wo Kinder sehr stark am Anfang ihres Lebens auf uns als Eltern oder, ne, Bezugspersonen angewiesen sind. Und ja, darüber hinaus entwickeln auch Kinder erst in den ersten 3 Jahren ein Ich-Konzept. Und gerade um den 3. Geburtstag werden nochmal viele Meilensteine erreicht. Das sind alles Prozesse, die über mehrere Monate und teilweise auch Jahre dauern. Aber man kann sagen, zum 3. Geburtstag sind die Kinder eben schon so weit, auch mit ihrem Ich-Konzept, dass sie sich als eigenständige, selbstwirksame Wesen wahrnehmen. Mit unter 2 ist meist immer noch das Verständnis, ein Teil von Mama oder ein Teil von Papa zu sein und gar kein Verständnis dafür, ein eigenständiges, selbstwirksames Wesen zu sein, ja, was daher auch mit einer längeren Trennung von eben diesen Bindungspersonen also das nicht wirklich verarbeiten kann, weil es ja auch noch nicht über die Selbstregulation verfügt, ne? Und da ganz viel abgespalten und gepanzert wird auch in uns drinne. Und das Ich-Konzept entsteht mehr und mehr die Personenpermanenz, das heißt das innere Aufrechterhalten der Bilder von den Eltern, so mit um den 3. Geburtstag auch dann schon gut ausgeprägt ist, dass also auch Kinder mit zeitweiligen Trennungen von vielleicht ein paar Stunden trotzdem noch innerlich wissen, ah, Mama und Papa gibt es immer noch, die sind immer noch da, wenn sie auch gerade nicht hier sind und ich kann sie mir innerlich vorstellen. Und ja, auch ein Zeitverständnis entsteht. Die Kinder können schon gut was damit anfangen. Was war vorhin und was kommt heute Abend? Was ist morgen? Und ja, sie können vor allem auch schon kommunizieren und können zur Sprache bringen, was sie erlebt haben. Ja, und können das den Eltern mitteilen. Und das alles zusammen, wenn man überlegt, dass es eben unter 3 und ja, ich ganz besonders halt auch unter 2 noch nicht wirklich vorhanden ist und dann jemand, der so angewiesen ist auf die Bindung nach außen, dann abzugeben über viele Stunden, teilweise an vielen Tagen in der Woche. Ich finde, wenn man das weiß, dann wird es echt nochmal deutlich auch, was das eigentlich für so ein kleines Wesen bedeutet, das damit in keinster Weise umgehen kann und das nicht verarbeiten kann. Also es muss innerlich was Schutzmechanismen passieren, um überhaupt zu überleben in dieser Situation. Und wenn wir uns die Welt eben anschauen, wie sie heute ist, wie gepanzert und abgespalten wir von uns selbst sind, uns selbst nicht wahrnehmen und jetzt viele sich auf den Weg machen, das erstmal zu lernen, ganz interessant, auch über unsere Kinder. Ja, wir wollen unsere Kinder so begleiten, dass sie sich gesehen fühlen, dass sie ja, nicht traumatisiert werden und diese Begleitung, die wir jetzt für unsere Kinder anstreben, eigentlich auch die dringende Begleitung ist, die wir innerlich für uns selbst eben kreieren dürfen, um da in die Heilung zu kommen. Und in Bezug auf brauchen jetzt Kinder andere Kinder, sieht man schon, es gibt also in der ersten Zeit viel wichtigere Themen, viel wichtigere Bedürfnisse, die es eben zu erfüllen gilt, als das Bedürfnis, sich Orientierung an anderen Kindern zu holen. Und da ist auch noch zu sagen, dass Kinder eben unter 3 wenig und gerade auch unter 2 eigentlich gar nicht wirklich mit anderen Kindern spielen. Ja, das ist ja auch oft so ein Gedanke, die brauchen sich doch, um miteinander zu spielen. Nee, sondern es wird meistens nebeneinander hergespielt. So ab dem 2. Geburtstag geht es dann schon langsam mal los. Natürlich wird auch mal mit einem anderen Kind irgendwie gemeinsam gespielt, aber nicht wirklich über längere Zeiträume, meistens auch nicht wirklich gut ohne Moderation von außen. Und ja, vor allen Dingen auch noch keine Rollenspiele, wo also wirklich ein abwechselnder Kontakt stattfindet oder eine Kommunikation stattfindet oder ein gemeinsames Kreieren stattfindet, ne? Oder es geht dann doch auch oft so ums Wegnehmen und ja, oder neugierig eben zuschauen. Und ja, also Rollenspiele und das wirkliche ins Spiel gemeinsam eintauchen, entwickelt sich eigentlich auch erst ab dem dritten Geburtstag. Das heißt auch, dass die Idee, ja, Kinder unter 3 brauchen andere Kinder zum Spielen, kann so auch nicht wirklich aufrechterhalten werden. Tatsächlich ist es viel wichtiger in dieser Zeit, die Kinder schon, wo es geht, mit einzubinden, weil das eben auch unser natürliches Aufwachsen in indigenen Kulturen ist, dass wir eben von klein auf dabei sind bei dem, was die Eltern machen, was eben andere Kinder machen, dass sie mal was halten können, unterstützen können, so wie es geht, oder im Haushalt mit eingebunden werden. Das dauert oftmals länger und erfordert von uns als Eltern Geduld. Aber das schafft für unsere Kinder Verbindung und das Gefühl, gebraucht zu werden und vor allem Teil der Gemeinschaft zu sein, auch wenn sie noch so klein ist, ja, wenn es auch nur alleinerziehende Mama mit Kind oder die Kernfamilie mit Kind ist. Das schafft eben ein Gefühl von Verbindung, von gebraucht sein und von Teil der Gemeinschaft sein. Und das ist für Kinder eigentlich viel wichtiger, als sie mit einer Gruppe anderer Kinder hinzusetzen, die im gleichen Alter sind und wo die wichtigeren Bedürfnisse gar nicht mehr erfüllt werden können. Und da gibt es ja auch, gerade Montessori macht da viele tolle Vorschläge und hat da viele Ideen bereit, wie wir unsere Kinder gut einbinden können. Sei es ein Lernhochturm für die Küche, um mitzumachen beim Spülen oder ja, einfach Haushaltsgeräte für Kinder handlich, dass auch sie damit arbeiten können und mitmachen können. Das ist auf jeden Fall ja auch wichtiger in dieser Zeit. Ja, und dann, wie gesagt, ist es auch immer wichtig zu gucken, wo und wie stehen wir eigentlich als Familie da? Denn eine Familie, die vielleicht eigene Angehörige, die Großeltern vor Ort hat, die wöchentlich oder mehrmals in der Woche vielleicht sogar in Kontakt sind mit den Enkeln. Vielleicht gibt es irgendwie noch andere Familien, eine Schwester oder Tanten. Und natürlich kann es auch ein Freundeskreis sein, ne? Wie eng sind wir mit anderen Familien und Freunden? Treffen wir uns häufig und sind die Kinder da auch einfach oft in Kontakt mit vertrauten Menschen, die wir eben regelmäßig sehen? Finde ich, dass es dann auch noch mal weniger drängt, ja, seinem Kind jetzt unbedingt andere Kinderkontakte aufzubauen. Ja, also wenn es reiche Kontakte hat, auch mit anderen Erwachsenen vielfältig, dann ja, sehe ich das eben nicht so dringend, jetzt dafür zu sorgen, da noch eine Gruppe zu installieren, wenn ich ohnehin viel in Kontakt bin mit meinen lieben Menschen, als wenn das eben nicht der Fall ist. Und ja, da bin ich halt auch an dem Punkt, die Familie, die als Kernfamilie ohne Großeltern und gewachsenen Freundeskreis dann irgendwo zugezogen ist und gegebenenfalls noch getrennt lebt und ja, da wenig andere Kontakte hat. So empfinde ich es für meine Familie schon als Aufgabe. Und auch für mich als Aufgabe, eben für mein Kind auch und für mich, so ein soziales Umfeld aufzubauen. Und da kann man dann wirklich auch gucken, okay, können wir eine Eltern-Kind-Gruppe starten, die sich wirklich wöchentlich, vielleicht sogar mehrmals trifft? Oder inwiefern können wir hier Beziehungen, Freundschaften aufbauen, auch zu vielfältigen Menschen, sei es Seniorinnen und Senioren oder ja, anderen Erwachsenen, vielleicht auch ohne Kinder, oder auch Familien mit größeren Kindern. Natürlich ist das nicht so ganz einfach und das passiert nicht von heute auf morgen, aber man kann ja wirklich, erstmal mit einer guten Freundschaft oder einer Kindergruppe anfangen und das erstmal pflegen und darauf weiter aufbauen. Und das sehe ich insofern schon wichtig, weil das, wie gesagt, auch Teil unserer Gene ist und da auch eine Sehnsucht in den Menschen liegt, eingebunden zu sein. Also man sieht es, dass auch an evolutionsbiologischen Studien oder auch Verhaltenspsychologie, dass der Mensch schon seine eigenen Bedürfnisse auch sehr zurückstellt, um Teil einer Gemeinschaft zu sein, weil das einfach das Überleben auch gesichert hat und es also eine hohe Bedeutung für uns als Mensch hat, in Gemeinschaft eingebunden zu sein. Und warum sollte es nur für uns Erwachsene der Fall sein? Also es ist ja genauso für die Kinder genauso in den Genen und die Sehnsucht da wie auch für Erwachsene. Und es gibt einen, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt, diesen tollen TED-Talk mit der Langzeitstudie, ne, worin das wahre Glück für den Menschen zu finden ist. Sicher ist es nur ein Teil und nicht der einzige Teil, aber dass unsere Beziehungen, unsere Eingebundenheit in soziale Gemeinschaften und sei es auch nur eine Handvoll Leute, aber wertvolle Beziehungen, die uns nicht runterziehen, sondern die uns nähren und Kraft geben und sich gut anfühlen, dass das ein ganz hohen Zusammenhang hat mit, wie gesund sind die Leute im hohen Alter, wie lange leben sie, wie glücklich fühlen sie sich. Und ich finde, das zeigt auch ganz deutlich die hohe Bedeutung von Gemeinschaft einfach für uns als Menschen. Und es gibt sicher auch introvertierte Menschen, die nicht gerne mit vielen Menschen zusammen sind. Aber ich bin mir sicher, auch für diejenigen unter uns ist es super wichtig, eben ein paar, eine Handvoll Menschen zu haben, bei denen man sich einfach gesehen und geborgen und wertgeschätzt und in Sicherheit und auch im Austausch fühlt, im Idealfall auch mit gemeinsamen Werten. Und ja, das ist natürlich auch in der Familie nicht immer vorhanden, die gemeinsamen Werte, muss vielleicht auch gar nicht. Wir haben wirklich viele Möglichkeiten, uns zusammenzutun mit Gleichgesinnten, Familien, Eltern, uns zu finden, sei es eben über die digitalen Möglichkeiten hier. Durfte ich gerade ein wundervolles Interview für den Online-Kongress mit Rebecca Schwind und mit Max Schwind führen, die eben hier in Eberswalde, aber er ist online, also ist tatsächlich für den ganzen deutschsprachigen Raum ein Hard-Sharing-Circle für Eltern kreieren und da einmal wöchentlich den Raum aufmachen, wo man sich eben digital begegnet und teilt einfach seine Themen und das, was sich zeigt, teilt und das eben gesehen wird von den anderen in der Gruppe. Und hört euch unbedingt, es wird am 28., 29., 4. wird es live gehen. Hört euch unbedingt das Interview an, also wie viel Heilungspotenzial darin auch einfach steckt, wenn wir eben in gute Beziehungen treten und in guten Beziehungen sind. Da steckt ganz viel Heilungspotenzial für uns Menschen auch drin. Und so kommen wir nochmal zurück zur Frage, brauchen Kinder andere Kinder? Und ich denke, es ist sehr, sehr klar geworden, dass aus meiner Sicht Kinder unter 3 Jahren keine anderen Kinder brauchen, um gesund aufzuwachsen, aber es ist natürlich ein wichtiger Teil unseres menschlichen Seins und sicher auch des gesund aufzuwachsens in Gemeinschaften immer wieder Zeit zu verbringen und hier auch die Möglichkeit für die Kinder zu haben, mit Menschen verschiedensten Alters in Kontakt zu kommen. Und wenn natürlich die Möglichkeit besteht, auch mit Kindern in Kontakt zu sein, die ein bisschen älter sind, die ein bisschen kleiner sind. Ja, man sieht es oft, Kinder mit Geschwisterkindern fällt dann das Teilen schon leichter oder nehmen dann auch kleinere gern mal an die Hand und zeigen ihnen was. Das ist dann für Einzelkinder oft noch ein bisschen schwieriger umzusetzen, einfach weil sie es nicht so lernen wie Kinder mit Geschwisterkindern. Und ja, das für unsere Kinder auch einfach die Möglichkeit bietet, ne? Zum einen auf Orientierung, zum anderen sich zu erfahren. Und wenn sie dann ein bisschen größer werden, ja, 2,5, 3, auch sich als die Größeren wahrzunehmen, die dann vielleicht schon mal ein kleineres Kind an die Hand nehmen oder was zeigen. Und ja, ich erkläre meiner Tochter ganz oft, wenn wir mit kleineren Kindern zusammen sind, dass sie jetzt Vorbild ist und das kleinere Kind genau guckt, was sie macht und von ihr lernen möchte. Und man merkt richtig, wie sie das so ein Stück weit beflügelt, ja, wie sie dann auch ja, also da auch mit positiven Gefühlen und mit dem Gefühl, gesehen zu werden und da auch jetzt ein bisschen eine Verantwortung zu haben oder eine besondere Aufgabe zu haben, wie sie dann für einen Moment auch richtig aufblüht. Ja, und das ist einfach auch irgendwie mein Appell bei Kita und Krippe unter 3. Klar, es geht nicht immer, es geht nicht in allen Fällen, die Kinder, bis sie 3 sind, zu Hause zu behalten. Aber die ersten 18 Lebensmonate sollten auch gesellschaftlich wirklich tabu sein. Da muss einfach auch eine Reform dann der Elternzeit kommen und ein Umdenken stattfinden. Und darüber hinaus so lange wie möglich diese Wurzeln wirklich wachsen zu lassen und sich die Zeit zu nehmen, um dem Kind einfach die Basis zu schenken, die es für sein ganzes weiteres Leben lang tragen wird und gegebenenfalls auch vor der einen oder anderen Krankheit später beschützen wird und helfen wird, sich im Leben ja, so zurechtzufinden, wie es auch mit sich selbst in Kontakt ist. Genau. Und die anderen Kinder in den ersten 3 Lebensjahren nicht überzubewerten. Ja, dass es wichtig ist, aber es ist eben auch wichtig, Kontakte zu allen Altersgruppen von Menschen. Und wenn es auch nicht möglich ist, weil das auch manchmal, vielleicht lebt eine Familie auf dem Dorf und alle anderen Kinder gehen früh in die Kita und es gibt eben wirklich wenig Möglichkeiten, sich zu treffen und Kontakte aufzubauen. Dann aber einfach auch zu wissen, viel wichtiger in dieser Zeit ist die Bindung, ist die Beziehung, ist die liebevolle, adäquate, ja, Reaktion auf unsere Kinder, die Präsenz für unsere Kinder. Und da einfach zu wissen, dass in den ersten Lebensjahren hier Grundlagen gelegt werden, die einfach nicht geschaffen werden, wenn wir unsere Kinder abgeben und unsere Kinder dadurch traumatisiert werden, wenn sie noch so klein sind, ne? So mit 1 oder gegebenenfalls auch noch 2. Kommt ja auch immer ein bisschen auf die Entwicklung der Kinder an, ja. Meistens sind die Mädels ein bisschen schneller und das hat gar nichts Bewertendes. Das ist einfach eine Feststellung, die jetzt auch sehr viel in der Wissenschaft auch schon gemacht wird, dass oft die Mädels so 1-2 Jahre kognitiv oder wie auch immer voraus sind, muss auch nicht sein. Also das ist nicht bei jedem Kind so. Bei den Jungs auch schon teilweise empfohlen wird, erst mit 4 in die Fremdbetreuung dann zu gehen, weil sie dann einfach nochmal gereifter sind, nochmal mehr gefestigt sind. Aber mir ist auch vollkommen klar, dass das nicht jede Familie über so eine lange Zeit tragen kann. Und ja, vielleicht hat ja heute euch der Podcast insofern inspiriert, doch noch ein bisschen länger mit der Fremdbetreuung zu warten und diese ersten Jahre einfach als Investition und Chance zu sehen, zum einen sich auch als Eltern mehr und mehr nochmal sich selbst zu begegnen und viel zu lernen, auch durch diese intensive Begleitung durch die ersten Jahre, sich selbst auch nochmal anders kennenzulernen, ja, in die Herzverbindung zu kommen. Also diese Zeit hält ja auch so viel Potenzial für uns als Eltern bereit. Viele kommen in der Zeit ihrer Berufung näher, weil man einfach so viel auch mit sich selbst und dem Kind ist, um über lange Zeiträume irgendwo zu spüren, wo zieht es mich hin, was ist eigentlich wirklich meine Aufgabe hier, was will ich wirklich machen? Also das ist ja dann auch einige Jahre, wo man diese Fragen durch den inneren Kontakt, diesen Antworten auf die Fragen näher kommt. Und zum anderen einfach auch die Investition, die wir für unsere Kinder machen in dieser Zeit, ja, ihnen dann eine gute Basis und schöne Wurzeln für ihr ganzes Leben zu schenken. So, ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Am 21. geht der Online-Kongress, den ich gerade mache, was Eltern und Kinder stärkt, online. Schaut unbedingt nochmal auf der Webseite vorbei und meldet euch gerne an. Der wird dann auch auf YouTube ausgestrahlt bis zum 30.04. Und schaut gerne auch zum Kita-Frei-Leben-Kurs vorbei. Auch hierzu verlinke ich die Webseite, genau. Sobald wir eine ausreichende Anzahl sind, geht der Kurs los. Also meldet euch gerne, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, über 3 Monate begleitet zu werden für den Start in die Kita-Freizeit nach dem ersten Lebensjahr. Eltern-Empowerment und Balance ohne Kita. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut, alles Liebe für euch und bis dann.